Lasst uns aufstehen und den zweiten Thessalonicher Brief aufschlagen. Und da lesen wir die Verse 1 bis 4. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir erinnern uns, dass nach der Gründung der Gemeinde in der Stadt Thessalonich der Apostel gezwungen war, mit seinen Gefährten die Stadt zu verlassen, aufgrund des Aufstandes, der sich dort erhob. Er reiste dann über Athen nach Korinth und dort erhielt er dann von Timotheus, der nachkam, die gute Nachricht, dass es den Thessalonichern in ihrem Glauben und auch in ihrer Liebe gut geht. In seinem ersten Brief dann als Reaktion auf diese gute Nachricht drückt er seine Freude aus über die Zustände, die in Thessalonich herrschen, trotz Verfolgung und Bedrängnis und trotz Widerstände, die die jungen Christen dort erlebt haben. Daraufhin bekam er eine Antwort aus Thessalonich, worauf er hin wieder nun einen weiteren Brief an sie schrieb, nämlich den 2. Thessalonicher Brief, der vermutlich nur wenige Monate nach dem ersten entstanden ist. Der 2. Thessalonicher Brief vervollständigt somit die Botschaft des ersten und konzentriert sich inhaltlich auf die immer noch anhaltende Verfolgung der Gemeinde dort. Er spricht auch ferner über die Lehren hinsichtlich der Wiederkunft Jesu und er ermahnt die Mitglieder in Thessalonich, vor allen Dingen die, die sich weigern zu arbeiten. Hier nun in den ersten Versen nach seinen beiden einleitenden Worten, in den Versen 1 und 2, spricht er das Thema der Dankbarkeit an. Aus dem Kontext wissen wir, dass die Christen damals wirkliche Herausforderungen hatten, Anfechtungen erduldeten und Nöte aushielten, aber Paulus fühlt sich verpflichtet, bevor er weitere Details anspricht, vor allem eins zu tun, nämlich Gott zu danken, ihn zu loben und zu preisen über das, was er unter den Thessalonichern tut. Das ist das große Thema der Dankbarkeit. Wofür bist du dankbar heute Morgen? Bist du dankbar, dass du aufgewacht bist? Hoffentlich bist du dankbar. Dankbar für dein Bett, für dein Frühstück, für den Weg in die Gemeinde, für deine Familie, deine Freunde, deine Arbeit. Wir singen 10.000 Gründe, gibst du mir dafür. Dankbar zu sein. Amen. Ich bin auch dankbar, wieder hier zu sein. Nach einer zweiwöchigen Missionsreise in ein Land, in dem Frank und ich, und Lutz hat uns begleitet, noch nie zuvor waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es ein Takeaway gibt aus dieser Reise, dann dies. Ich durfte neu lernen, dankbar zu sein für das, was ich in meinem Leben und was wir auch als Deutsche in unserem Land an Vorzügen genießen dürfen. Wir wissen, die Deutschen sind mitunter bekannt, eher pessimistisch, manchmal auch ein bisschen griesgrämig zu sein. Und wir sind auch gut darin, auf Dinge hinzuweisen, die nicht so gut laufen, stimmt's? Für uns ist das Glas oft halb leer statt halb voll. Aber wenn du dann nach 14 Tagen Reise in ein drittes Weltland siehst, unter welchen Bedingungen Menschen dort leben, aber nicht allein wirtschaftliche Aspekte betrachtest, sondern auch siehst, mit welcher Liebe und Hingabe die Gläubigen mit wenigen einfachen Mitteln Jesus Christus dienen, dann waren mehrere Momente auf dieser Reise, wo ich wirklich beschämt war und gesagt habe, Herr, vergib mir meine Undankbarkeit. Dankbar bin ich für die Gebete, die ihr gesprochen habt, für unsere Reise. Ich erinnere mich an den einen Sonntag, als ich morgens, nur in der Nacht schon, von Frank eine WhatsApp bekam und er schrieb, ich lieg da nieder. Hier läuft gar nichts mehr. Und wenn was läuft, dann sollte es nicht laufen. Ich will nicht detaillierter werden. Ich selbst bekam in derselben Nacht ähnliche Symptome und wachte morgens auf und wusste, ich soll heute Morgen predigen vor der versammelten Gemeinde aus drei Standorten extra zusammengefahren. Und ich wusste nicht, wie es gehen sollte, aber Gott hat Kraft gegeben. Aber am selben Morgen schrieb ich noch eine WhatsApp an die Missionarin Anushka, denn auf dem Nachmittagsprogramm stand der Besuch eines Dorfes in der Bergregion an hinsichtlich Kinderevangelisation und ich schrieb, ich werde es wohl nicht schaffen. Dankbar war ich, als Gott plötzlich doch Kraft gab und ich im Auto saß und dort in dieses entlegene Bergdorf unterwegs war. Und dort oben kommen die Evangelisten aus der Gemeinde regelmäßig hin, um den Kindern das Evangelium zu bringen. Nur auf dem Weg dorthin sagte die Missionarin schon zu mir, Christian, ich bin untröstlich und bin ganz traurig, weil der Dorfvorsteher hat angerufen, dass genau heute, obwohl wir schon lange diesen Termin angekündigt haben, er eine Dorfversammlung einberufen hat. Ihr müsst wissen, normalerweise kommen nicht nur die Kinder, sondern auch die Mütter und hören das Evangelium. Aber an diesem Sonntag war plötzlich nichts mehr drin. Die Mütter waren verpflichtet, bei der Dorfversammlung zu sein. Und so sollten wir in Anführungszeichen lediglich bei den Kindern sein. Wir haben das in die Hand des Herrn gegeben und wussten, wer kommen soll, wird kommen. Also kamen wir an, das Kinderprogramm lief. Plötzlich kam die Nachricht vom Dorfvorsteher, die Versammlung sei beendet. Wir können jetzt kommen und der gesamten Dorfgemeinschaft predigen. Was komplett außergewöhnlich ist, weil die Männer nie dran teilnehmen. Entweder saufen sie oder spielen Karten, aber sind nicht dabei, wenn die Evangelisten kommen. Aber jetzt war plötzlich der Tisch gedeckt und alle waren da. Ich bin dankbar, wie Gott diese Dinge geführt hat. Und dann, ihr Lieben, mir kam ins Herz Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Ich sprach über die Nacht, in der unser Leben sich oft befindet, über die Finsternis ohne Gott und ich sprach von dem Heil, was Jesus Christus bringt, eine spontan Predigt, Halleluja, preis dem Herrn. Am Ende, ich sag Amen, steht ein Mann auf vor versammelter Mannschaft und er bekennt vor allem, mein Herz, sagt er, original, mein Herz fühlt sich oft so leer an, sagt er. Aber heute hat das Wort Gottes mein Herz erfüllt. Halleluja. Wir spürten förmlich die Gegenwart Gottes. Morgens noch im Bett, nicht wissend, wie der Tag läuft, und abends voller Lob und Dank für diesen Moment des Redens Gottes, den er eingeleitet hat. Wunderbare Dienste, die wir auch als Arche-Gemeinde tun können und dürfen. Decken verteilt, Kinder erreicht, Menschen mit dem Evangelium erreicht, Kinderheim besucht, ihr Lieben, ein Kind dort im Heim, nachdem es für 2 Dosen Bier von den Eltern verkauft wurde. Ein Kind mit einer leichten Behinderung geboren, von den Eltern abgewiesen, in den Hundezwinger gesperrt. Und als es in das Heim kam, konnte es nicht laufen, weil es nicht gelernt hat, sondern krabbelte auf allen 4. Eines Tages kriegen die Heimeltern einen Anruf. Fidel und Caro, ein Gott hingegebenes Ehepaar, Leiter des 60 bis 70 Kinder umfassenden Heims. Jugendamt ruft an, ihr müsst kommen, hier ist ein Baby. Sie kommen hin, dort sitzt noch die Mutter, die es gerade geboren hat, und sie bitten sie doch mitzukommen. Die Mutter war verwirrt, sie konnte sich nicht um ihr Kind kümmern. Missbrauchsopfer auf verschiedenen Ebenen. Mit epileptischen Anfällen versehen, ein Haufen Elend, und sie wollte nur eins, dieses Kind loswerden. Sie nehmen das Kind mit. 3 Monate kann das Kind kaum die Augen öffnen, weil es sich bei der Geburt mit Syphilis bei der Mama angesteckt hat. Und nun trafen wir sie, 17 Jahre alt inzwischen. Vor 3 Jahren das Leben Jesus gegeben, hat sich taufen lassen, geht zur Gemeinde, ist ein Mensch mit Perspektive und möchte Kommunikationswissenschaften in La Paz studieren. Preis dem Herrn. Halleluja. Und all diese Projekte, und ich möchte das ganz bewusst auch uns hier so mitteilen, wenn du dann dort hinfährst, und das sind nur kleine Nuancen aus dem, was wir dort erlebt haben. Wir als Arche sind privilegiert, dass wir helfen dürfen. Lasst uns Mission nicht selbstverständlich nehmen, sondern mit brennenden Herzen weiter beten, weiter geben. Die Menschen, egal wo wir hinkamen, immer danke, danke, danke und grüßt die Arche, sagen sie. Und vor diesem Hintergrund auch der Appell noch einmal an dieser Stelle, Eckstein-Konferenz, ihr Lieben, sicher, wir sind Gastgeber, aber nein, nein, nein. Es geht nicht darum, dass wir eine gastgebende Gemeinde sind, sondern es geht darum, dass wir eine teilnehmende Gemeinde sind. Weil unsere Herzen neu aufgerüttelt werden müssen. Wir verkommen in unserem eigenen Brei. Und wir sehen, was alles nicht läuft, wenn wir nicht die Augen öffnen für die Mission der Nationen, zu der Gott uns gerufen hat. Wenn wir nicht erkennen, dass seine Liebe über dem hinausgeht, was uns in unserem Klein-Klein täglich beschäftigt, damit will ich nicht unsere Probleme in Klein reden, aber uns Mut machen. Nehmt teil an der Eckstein-Konferenz. Thema Mission. Wir werden viele Gäste haben, auch Missionare von vielen Ländern, und unsere Herzen werden neu ergriffen für dieses Thema. So viel zu meiner Dankbarkeit. Wofür bist du dankbar? Wir haben viel Grund, dem Herrn zu preisen. Aber unser Text jetzt hier führt uns, wenn ich das mal so sagen darf, zuallererst vor Augen, dass wir zum Dank verpflichtet sind. Murren kann jeder, klagen auch. Aber ein dankbares Herz sollte Kennzeichen eines Jüngers Jesu sein. Paulus empfindet hier eine Verpflichtung zum Dank. Schaut nochmal in den Text hinein, Vers 3. Er sagt, wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken. Nun, damit jetzt niemand auf die Idee kommt und sagt, ei, Dank und Verpflichtung bedeutet, kann nicht aus Herzen kommen, und diesen Gedanken des Apostels beiseite schiebt, betont er im letzten Teil des Verses, beziehungsweise im nächsten Teilsatz, wie es sich auch geziemt. Wir sind schuldig, Gott zu danken, Und das gehört sich auch so, sagt er. An dieser Stelle dürfen wir einen Augenblick innehalten. Denn Dankbarkeit wird uns im Kampf gegen unsere Unzufriedenheit helfen. Unzufrieden werden wir meist dann, wenn wir nicht das haben, was wir haben wollen. Daraus wiederum entsteht ein zunehmendes Gefühl eines Anspruchsdenkens. Gott hat mir nicht gegeben, was ich wirklich verdient habe. Es kann aber auch umgekehrt sein. Unzufriedenheit kann sich auch einstellen, nicht nur, wenn wir nicht haben, was wir haben wollen, sondern wenn wir haben, was wir nicht haben wollen. Da sind Umstände in deinem Leben, Konflikte in deiner Familie, gesundheitliche Einschränkungen. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass es ist, wie es ist. So haben wir uns unser Leben nicht vorgestellt. Geben wir dieser Unzufriedenheit Raum, dann verfestigt sich der Gedanke, ich habe eigentlich Besseres verdient, sagen wir. Und diese Unzufriedenheit geht oft einher mit dem Beklagen vergangener Möglichkeiten in unserem Leben. Wir bewegen uns gedanklich dann in der Vergangenheit. Hätte ich doch damals die Entscheidung getroffen, würde es mir heute besser gehen. Hätte damals meine Eltern mir nicht dies oder das oder jenes und mein Arbeitskollege und mein Bruder in der Gemeinde, ich wäre heute in dem größten Dienst, den die Welt gesehen hätte. Diese Unzufriedenheit, dieses im Vergangenen und vergangenen Möglichkeiten nachtrauern, kann dann auch zur Verbitterung führen. Wie können wir uns davor schützen? Vor Verbitterung, Gram. Indem wir dem Rat des Apostels folgen mit Dankbarkeit. Paulus hatte viele Gründe zu klagen, wenn wir uns seinen Lebenslauf anschauen. Doch er legt den Schwerpunkt auf Danksagung und er zeigt uns einen Weg, über den wir unsere Unzufriedenheit bekämpfen, indem wir demütig von Herzen sagen, Herr, was immer du Gutes in mein Leben gebracht hast, ich habe es nicht verdient, es ist ein Geschenk von dir und deshalb bin ich verpflichtet, dir dankbar zu sein. Es ist eine strategische Waffe in deinem Leben als Christ. Denn wir alle, wenn vielleicht nicht gerade in diesem Moment, aber in Zukunft mit Sicherheit, kämpfen irgendwann auf die eine oder andere Weise diesen Kampf mit der Unzufriedenheit. Sind wir alleinstehend? Wollen wir doch unbedingt heiraten? Sind wir verheiratet und kinderlos? Dann wollen wir unbedingt Kinder haben. Sind wir verheiratet und haben Kinder? Dann wollen wir andere Kinder haben. Und haben wir Eltern, wollen wir andere Eltern haben. Wir alle sind oft gefangen in diesem Kampf mit der Undankbarkeit und Unzufriedenheit. Wie können wir diesen Kampf bestehen? Mit echter, aufrichtiger Dankbarkeit. Also statt darüber nachzudenken, was wir nicht haben oder was wir haben, aber nicht haben wollen, dürfen wir an die echten, konkreten, greifbaren Segnungen denken, die Gott uns gibt. Und dadurch pflegen wir eine innere Haltung des Dankes. Ja, Paulus sagt, wir sind es Gott schuldig. Nun, das ist allerdings keine widerwillige Verpflichtung nach dem Motto mit zugebissenen Zähnen, ich muss dankbar sein. Wenn dein Kind dir zu Weihnachten diesen Dank über die Geschenke, die es eigentlich gar nicht haben will, pro forma darreicht, danke, Papa. dann ist der Dank nichts wert. Nein, es ist vielmehr diese Überzeugung, die wir kultivieren sollten. Herr, es wäre falsch, wenn ich nicht dankbar wäre angesichts dessen, was du für mich getan hast. Da ist eine innere Verpflichtung, aber freudiger Natur. Und wenn wir dieser nachgehen, dann wird unsere Bitterkeit und Unzufriedenheit keinen Raum mehr haben, sondern wir werden von innen heraus strahlen lernen über die Dinge, die uns im Leben widerfahren. Also erstens, wir sind Gott zum Dank verpflichtet. Zweitens, schauen wir uns den Inhalt des Dankes an. Wofür ist der Apostel dankbar? Vers 3, zweiter Satz. Weil, das ist die Begründung seiner Dankbarkeit, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Mit anderen Worten ist der Stoff seiner Dankbarkeit die Entwicklung im geistlichen Bereich der Gläubigen in Thessalonich. Weil sie im Glauben wachsen und in der Liebe zunehmen, dankt er Gott. Diese beiden Dinge, Glaube und Liebe, sind in unserem Christenleben von größter Bedeutung. Wir können auch sagen, es sind christliche Tugenden mit einem besonderen Stellenwert. Es wird dadurch deutlich, dass Jesus am Vorabend seiner Kreuzigung über Glauben und Liebe seiner Jünger spricht. Im Prinzip seine Abschiedsworte an sie dort oben. Er sagte in Johannes 14, Vers 9 über den Glauben zu ihnen: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich kann auch sagen, vertraut Gott und vertraut mir. Und er sprach auch dort über die Liebe. Ein neues Gebot, sagt er zu ihnen, am Vorabend seines Todes, gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Jesus waren Glaube und Liebe in den Herzen seiner Jünger so wichtig, dass er es zum Thema am Vorabend seines Todes machte. Auch Paulus waren diese beiden Dinge sehr wichtig. Im 1. Thessalonicher 3 liegt ihm der Glaube und die Liebe der Thessalonicher so sehr am Herzen, dass er schreibt in Vers 6, nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat, von was? Von eurem Glauben und von eurer Liebe. Und jetzt im zweiten Brief dankt er Gott, dass sie im Glauben und in der Liebe zunehmen und wachsen. Zurück zu uns. Wie sieht es aus in unserem Kampf mit der Unzufriedenheit? Wofür sind wir dankbar? Natürlich. Wir können dankbar sein für Gesundheit, für Arbeit, für Familie. Lasst es mich an einem Beispiel vielleicht ein bisschen ranzoomen. Nehmen wir an, du hast ein Kind. Und wenn du keins hast, stellst du dir vor, du hast ein Kind. Wenn du dein Kind betrachtest, dann kannst du dich, und es ist bestimmt auch gut, an den Leistungen, die das Kind bringt, im akademischen Bereich freuen. Du freust dich über den Erfolg des Kindes, über körperliche Attraktivität des Kindes, wenn es nicht ganz hässlich geraten ist, zum Beispiel. So, du freust dich über äußere Dinge, über eine Beliebtheit in der Klasse. Natürlich. Wir möchten nicht, dass das Kind ein Außenseiter ist, klar. Aber sind wir wirklich besorgt über ganz andere Qualitäten im Leben dieses Kindes? Nämlich, wie sieht es im Herzen aus? Was wäre, wenn du die Wahl hättest, ein gottesfürchtiges Kind zu haben, das nicht der beste Schüler ist? Beim Sport, ehrlich, es läuft nicht. In der Klasse am Rand, Perspektive hinsichtlich Finanzen und Erfolg im Beruf, gleich null. Aber es ist gottesfürchtig. Es ist voller Glaube und voller Liebe. Und darin wachsend. Und jetzt übertrag das mal von deinem Kind auf dich selbst. In welchen Kategorien manifestiert sich unsere Undankbarkeit? Ist das unser Aussehen, was nicht so ist, wie wir es uns vorstellen? Die mangelnde finanzielle Aussicht? Paulus dankt nicht für diese äußerlichen Dinge, sondern er dankt hier für ihren Glauben, der über die Maßen wächst, und über die Liebe, die unter ihnen zunimmt. Das ist eine ganz andere Kategorie. Deswegen die Frage, was liegt uns wirklich am Herzen? Wofür sind wir wirklich dankbar? Und da müssen wir uns, und ich persönlich mir auch, immer wieder helfen lassen, uns von der Heiligen Schrift die richtigen Prioritäten setzen zu lassen. Der Apostel schaut sich um und er sieht sie und er sagt, Herr, sie wachsen im Vertrauen auf dich. Sie vertrauen deinen Verheißungen, sie glauben an dein Evangelium, sie vertrauen dem Herrn Jesus Christus und das inmitten all ihrer Prüfungen, inmitten all ihrer Bedrängnis, inmitten all ihrer Abgesondertheit und Abgeschiedenheit und Ausgegrenztheit. Sie haben Glauben, preis dem Herrn. Sie haben Liebe, wie die Welt sie nicht hat. Alles andere, was die Welt uns bietet, ist nichts. Ich achte es für Dreck gegenüber dem, was Gott an Herrlichkeit für uns bereitet hat. Und dann sieht er, wie sie einander lieben. Was steht da? Sie wachsen in der Liebe, im Glauben, und die Liebe jedes Einzelnen nimmt von euch zu gegenüber allen. Das ist eine Gemeinde. Die ganze Gemeinde zeigt einander Liebe, und zwar jeder gegenüber jeden. Alle sind daran beteiligt, den anderen zu lieben. Ist es das, was wir uns wirklich wünschen? Und kommt dies in unseren Gebeten zum Ausdruck? Können wir sagen, Herr, mein Kind mag nicht das Klassenbeste sein, auch nicht zu den Reichsten gehören und auch nicht den höchsten Abschluss machen, aber es liebt den Herrn, es vertraut auf Gott, es liebt die Brüder und Schwestern in Christus, es wächst in der Gnade. Danke, Herr, denn das wird niemals vorbei sein. Es kann niemals ihm weggenommen werden. Es ist allein das Werk, das du tust. Herr, und hilf auch mir, dass ich in diesen Dingen zunehme und dankbar bin für das, was du in diesen Bereichen in meinem Leben tust, dass ich mich auf das Wesentliche fokussiere. Drittens, der Adressat des Dankes. An wen richtet sich jetzt hier der Apostel mit seinem Dank? Was sagt er? Vers 3, wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken. Er sagt nicht, ihr lieben Thessalonicher, ich möchte euch dafür danken, dass ihr im Glauben und in der Liebe wächst. Nein, er sagt, ich danke Gott, dass ihr im Glauben und in der Liebe zunehmt. Der Dank geht an den Herrn. Es ist eine Dankbarkeit für das, was Gott unter ihnen tut. Aber die Dankbarkeit wird Gott gegenüber ausgedrückt. Das macht deutlich, und auch das sollten wir nie vergessen, dass alles Zunehmen im Glauben und in der Liebe stets Ergebnis des Wirkens Gottes ist. Wir können uns den Glauben und auch die Liebe nicht selbst zuschreiben. Es ist nicht Ergebnis eigener Anstrengung. Paulus sagt, ich danke Gott. Epheser Kapitel 2 macht es deutlich, dass wir aus Gnade durch den Glauben errettet sind. Das nicht aus uns, Gottes Gabe ist es. Er hat deinen Glauben begonnen und er wird ihn vollenden. Deswegen gebührt ihm der Dank und niemanden sonst. Bist du ein liebevoller Mensch? Auch diese Liebe hast du nicht aus dir selbst. Seine Liebe hat dir Liebe ins Herz gegeben. Dein Glaube und deine Liebe haben ihren Ursprung im Wirken des Heiligen Geistes, der dich durch Gnade im Glauben und in der Liebe wachsen lässt. Deswegen gehört aller Verdienst und alle Ehre Gott allein, soli Deo Gloria. Und so dankt Paulus Gott für ihren Glauben und ihre Liebe. Das sollte auch unsere Einstellung sein, oder? Herr, dass ich hier heute Morgen in der Schar der Gläubigen sein darf, ist nicht Ergebnis meiner eigenen Schleue, sondern Geschenk von dir. Viertens, das Ergebnis der Dankbarkeit. Der Apostel fühlt sich verpflichtet zu danken. Er ist dankbar für Wachstum im Glauben und in der Liebe und er richtet diesen Dank an Gott. Aber nun haben wir auch ein Ergebnis dieses wachsenden Glaubens. Wie sieht das Ergebnis aus? Vers 4. So dass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Wir können sagen, ihr wachsender Glaube und ihre zunehmende Liebe aus Vers 3 hat zum Ergebnis, dass sie in Vers 4 Verfolgungen und Bedrängnissen standhaft sind. Es ist immer wichtig, dass ihr die Bibel dabei habt, sonst könnt ihr nicht folgen. Ihr wachsender Glaube und ihre zunehmende Liebe haben es ihnen ermöglicht, in der Verfolgung durchzuhalten. In ihren Widrigkeiten zu stehen und nicht Christus über Bord zu werfen. Auch wenn die dunkle Zeit lange dauern mag, bei den Thessalonichern, aber auch bei dir, sie haben dennoch festgehalten. Sie gaben nicht auf. Sie hörten nicht auf zu glauben und zu lieben. Sie nahmen noch nicht mal ab im Glauben und in der Liebe, sondern im Gegenteil, sie nahmen zu. Es ging trotz Leid, geistlich gesehen, bergauf. Ja, weil Gott auch gerade dieses Leid dazu nutzt, um dieses Vertrauen zu schärfen und zu gründen und zu stärken. Gott rüstet uns für die Nachfolge zu. Das darf auch heute Morgen dir gesagt sein, lieber Bruder, liebe Schwester. Er rüstet dich für die Nachfolge zu. Aber diese Nachfolge ist kein Sprint, 100-Meter-Lauf, sondern ein Marathon. Das beste Trainingsprogramm für diesen Langstreckenlauf ist die Dankbarkeit über wachsenden Glauben und zunehmender Liebe, die von Gott dir geschenkt ist. Und dies führt zum Ausharren. Gottes Wirken, seine Versorgung für dein geistliches Leben in stets wachsendem Vertrauen in ihn und Glauben an ihn und Liebe zu ihm und zu den Menschen, macht dich zu jemandem, der aus Gnade ausharrt, trotz Widrigkeiten. Obwohl die Thessalonicher nicht in der Lage waren, ihre Bedrängnisse zu beenden, konnten sie nicht. Sie hatten keine Handhabe, den feindlich gesinnten Menschen in der Stadt zu sagen, Schluss jetzt, vorbei. Ging nicht. Sie waren, wie der Mensch so schön sagt, aus menschlicher Perspektive in dieser Sache ohnmächtig. Obwohl sie nicht in der Lage waren, ihre Bedrängnisse zu beenden, befähigte sie doch Gott, durch ihren Glauben, den sie hatten, die Prüfungen weiter zu ertragen, bis der Herr sie beseitigt. Ihr wachsender Glaube und ihre zunehmende Liebe befähigten sie, unter dem Druck der Bedrängnis zu bleiben, standhaft zu sein, nicht zu weichen und einen schnellen Ausgang zu suchen, sondern somit, indem sie ausharrten, zeigten sie die Echtheit ihres Glaubens. Wie konnten sie das? Durch zunehmenden Glauben und zunehmende Liebe, die gewachsen ist durch die Gnade Gottes in ihrem Leben, wofür Paulus zuallererst dankt. Und auch du darfst heute Morgen wissen, dass in der Bedrängnis, in der du dich befindest, in den Prüfungen deines Glaubens, während sich der Schraubstock immer weiter zu schließen scheint, der Druck fast gar nicht tragbar ist für dich, darfst du wissen, Jesus entgeht dies nicht. In seinem Brief an die Gemeinde in Thyatira sprach der Herr ermutigende Worte zu den Gläubigen. Ich kenne, sagt er, deine Werke. Und deine Liebe, hier haben wir die Liebe wieder, und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Die Liebe und der Glaube führen zum standhaften Ausharren. Und Jesus sagt, ich kenne deine Bedrängnis, ich sehe dich. Die Beharrlichkeit seines Volkes unter der Bedrängnis der Verfolgung ist dem Herrn kostbar. Vielleicht schaust du heute Morgen dich selbst an und siehst wenig oder nichts, womit die Welt prahlen würde, aber du darfst ermutigt sein, wenn dein Glaube wächst und wenn es auch nur kleine Schritte sind, wenn Gott dich befähigt, die Liebe Christi zu verbreiten, und wenn du Schwierigkeiten um Jesu Willen geduldig erträgst, dann geht es dir wie den Gläubigen, an die Paulus diesen zweiten Brief richtet. Zweifellos hätten einige von ihnen an ihrer Beziehung zum Herrn oder an seiner Treue zu ihnen gezweifelt, weil sie sich ihre äußeren Umstände nicht verbesserten. Paulus aber schrieb ihnen, um zu zeigen, dass wir verpflichtet sind, Gott mit Dankbarkeit zu preisen, wenn unser Glaube wächst und unsere Liebe zunimmt, und dann werden wir auch in Bedrängnis standhaft zu Christus stehen. Deswegen lasst uns unseren Blick von diesen äußeren Dingen, die uns oft so unzufrieden machen, weglenken hin zu dem Wesentlichen. Herr, du schenkst mir den Glauben. Du hast deine Liebe in mein Herz gegossen. Das soll meine höchste Priorität sein, auf dass ich darin zunehme. Und um alles andere kümmerst du dich. Und du machst mich stark, in der Bedrängnis zu stehen, weil darauf kommt es letzten Endes an. Was nützt es uns, wenn wir auf unser Recht pochen und die Segnungen Gottes als Selbstverständlichkeit nehmen? Was nützt es uns, wenn wir die Dinge, die in wenigen Monaten sowieso verschwunden sein werden, höher priorisieren als das, was ewig währt? Aus diesen ersten Versen, liebe Gemeinde, können wir viel lernen. Wir wollen dankbar sein. Amen. Wir wollen Gott die Ehre geben. Und wir wollen unseren Glauben und unsere Liebe wachsen lassen, damit wir in der Bedrängnis ausharren zur Ehre Gottes. Gott helfe uns dazu. Amen. Ja, Herr, und so stehen wir heute Morgen vor dir und brauchen auch hierin immer wieder deine Hilfe, die Verbitterung macht sich schnell breit. Das Fokussieren auf das, was nicht läuft, ist uns förmlich in die Wiege gelegt. Aber Herr, wir wollen das nicht. Wir bitten dich um Veränderung. Wir bitten dich um eine neue Ausrichtung unserer Prioritäten. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir die wahren Werte, die Bedeutung haben, immer wieder im Blick behalten. Und ich bete besonders für solche unter uns, die gerade in diesen Tagen in schweren Prüfungen sind. Mögen sie ausharren in der Kraft, die du ihnen darreichst. Aufgrund des Glaubens, den du in ihnen wirkst, das Vertrauen darin, dass deine Wege gut sind, auch wenn sie wirklich sich gar nicht so anfühlen. Und hilf uns, dass wir auch in der Liebe einander uns helfen, Lasten zu tragen, füreinander zu beten und somit eine Gemeinschaft zu sein, in denen der Lob und der Dank an Gott viel Raum einnimmt. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen. Amen.